Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Ein Stück Land zu besitzen, es mit der Hacke zu bearbeiten, Samen auszusehen und deren Erneuerung des Lebens zu beobachten, dies ist die befriedigendste Sache, die ein Mensch tun kann. Ein Zitat von Charles Dudley Warner. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Das eigene Gemüse aus Samen vorziehen, auspflanzen und dann eigene Tomaten genießen. Für viele Gärtnerinnen und Gärtner gehört die saisonale Selbstversorgung zum Gartenjahr einfach dazu. Wer sich damit aber noch nie beschäftigt hat, könnte vor der Arbeit zurückschrecken. Dass Gärtnern nicht immer mit Stress und viel Arbeit verbunden sein muss, hat mir in der letzten Folge Buchautorin und Gartenbloggerin Sonja Di Leo erzählt. Aber dabei ging es vor allem um Stauden. Gemüse selbst anbauen, das klingt für mich nach viel Arbeit. Gärtner Jan Ueckermann sieht das anders. Er baut mit einem Team Salate, Tomaten, Zucchini und sogar Hopfen für die Bremer Braumanufaktur auf der Gemüsewerft in Sichtweite der alten Kellogg-Silos an. An 3 Standorten in den bremischen Häfen wird Obst und Gemüse gehegt, gepflegt und geerntet. Auf dem 2000 Quadratmeter großen Areal stehen viele Hochbeete und es gibt sogar einen kleinen Biergarten. Hier besuche ich Jan Ueckermann auf dem ehemaligen Kellogg's Parkplatz. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du mein Gast bist. Als Einstiegsfrage habe ich immer die Frage, was ist denn deine Lieblingspflanze?
Meine Lieblingspflanze? Die habe ich gar nicht. Ich interessiere mich eigentlich sehr für neue Pflanzen. Also wenn ich eine Pflanze kennengelernt habe und weiß, wie sie wächst und wie das auch mit der Ernte ist, wie sie schmeckt, das ist immer ganz schön. Aber spannend ist eigentlich so die neuen Sachen, die man anbaut, wo man dann was ausprobieren kann. Wie wächst es? Was muss ich machen, damit sie wächst? Und natürlich auch das Ernten und wie schmeckt sie denn später?
Also ist es quasi, dass du jede Saison eine neue Pflanze hast, die du toll findest?
Genau, jede Saison eine neue Pflanze und im Augenblick bin ich dabei, so alte Pflanzen mit anzubauen, auch so Sachen, die bei uns wild wachsen. Ich habe 2 Köche, die immer ganz gerne was Ausgefallenes haben wollen und jetzt im Augenblick wächst die Knoblauchsrauke, die habe ich versucht zu kultivieren, das hat nicht so richtig funktioniert, aber sie wächst auch wild in einem meiner Gärten, in 2, 3 Hochbeeten, die wir die Jahre über vernachlässigt haben und da ernte ich jetzt im Augenblick.
Okay.
Genauso ist es mit der Schafgarbe, die dann auch mal zwischendurch bei uns im Rasen wächst. Aber das ist natürlich auch für einen Wildkräutersalat sehr schön.
Auf jeden Fall. Erklär mal ganz kurz, was machst du hier auf der Gemüsewerft denn genau?
Also hier auf der Gemüsewerft ist eigentlich so der Hauptzweig, dass wir Leuten, die erwerbsunfähig sind, eine Tagesstruktur bieten. Die können bei uns mitarbeiten. Wir sind da sehr frei. Es ist also ab 5 Stunden die Woche geht's los, bis 15 Stunden maximal. Und so, dass man einfach eine Beschäftigung hat. Morgens aufsteht und sich mit Leuten trifft, damit klarkommt. Und wir bauen hier zusammen Gemüse an. Das heißt also, beim ganzen Sommer verkaufen wir hier auch das fertige Gemüse. Jetzt in 2 Wochen ist es dann soweit, dass wir unsere Tomaten, Zucchini, Paprika aus dem Gewächshaus rausverkaufen und das bauen wir hier alles zusammen ein. Aber so Hauptaugenmerk ist doch die Arbeit mit den Leuten und Gemüse ist nur so das Mittel zum Zweck.
Das Mittel zum Zweck, genau. Ganz spannend, in meiner ersten Podcast-Folge habe ich mit einer Gartentherapeutin gesprochen und da haben wir nämlich eben auch über, sie arbeitet auch in sozialen Einrichtungen, wie das Gärtnern den Menschen hilft, Strukturen in den Alltag zu bekommen.
Genau, Struktur, so diese Alltagsstruktur ist eigentlich das Wichtigste. So, ich kann mir das auch nicht vorstellen, so ganz ohne Arbeit zu leben. Also ich brauche das auch. Es ist schön, am Wochenende mal ausschlafen zu können, aber ich finde es auch toll, in der Woche über zur Arbeit zu gehen. Und wenn man dabei noch sehen kann, wie das Gemüse wächst und man sieht immer die Fortschritte und man sieht abends, was man geschafft hat, ich finde das schon sehr befriedigend.
Ja, das glaube ich. Fortschritte, aber es gibt bestimmt auch, wenn du gerade sagst, die Knoblauchsrauke ist nicht gut gekommen, gibt es auch, Fehler, die man macht oder aus denen man lernt?
Ja, natürlich, das klappt nicht alles, aber das muss man eben auch gelassen sehen. Das funktioniert nicht alles. Wir sind auch so wetterabhängig. Dann ist es mal zu heiß, dass uns was eingeht oder es kommt ein früher Frost. Das ist einfach so, das muss man hinnehmen. Ich habe natürlich auch mal das Problem, dass teilweise Pflanzen gejätet werden, die eigentlich da bleiben sollten. Aber das muss man mit Humor sehen, dann gibt es eben die eine Woche keinen Salat.
Gut, also man muss auch die Fehler nehmen, so wie es kommt. Einfach.
Genau.
das lehrt Geduld, oder? Also mich hat mein Garten ein bisschen Geduld gelehrt.
Ja, ich glaube, Geduld braucht man ganz viel. Also auch gerade so, wenn man mit so vielen unterschiedlichen Menschen arbeitet.
Ja.
Das ist immer ja, nicht ganz so leicht, aber andere Sachen laufen ja auch ganz gut.
Heute haben wir einen ganz fantastischen mal wieder Regentag. Typisches bremisches Wetter, würde ich sagen. Was funktioniert denn hier in Bremen besser als woanders als Gemüse? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Also genau kann man das nicht sagen. Man kann überall was anbauen. Es sind überall andere Bedingungen. Wenn man jetzt davon ausgeht, ich bin ganz oben im Norden, Nordfriesland, da habe ich natürlich im Frühjahr die Kälte durch das Wasser, weil das Wasser ja immer noch kälter ist als die Luft. Wenn ich in Baden-Württemberg bin, kann ich natürlich vielzeitiger im Frühjahr anfangen zu pflanzen, weil ich keinen Frost mehr habe. Und im Mitte April, Anfang Mai schon Tage, die über 30 Grad gehen.
Mhm.
So, das ist so, je nach Region kann man was anderes anbauen.
Und was sind hier die Herausforderungen beim bremischen Wetter? Die Feuchtigkeit wahrscheinlich.
Ich finde das keine Herausforderung.
Nee?
Das ist, nein.
Es gammelt nicht irgendwas weg?
Es gammelt nichts weg, nein. Man muss eben gucken, es funktioniert schon. Das ist ja, wir sind ja nur direkt an der Weser hier auch, deswegen haben wir da immer noch so ein bisschen Frostschutz im Frühjahr. Die Weser ist jetzt, glaube ich, bei 6 oder 7 Grad. Das isoliert natürlich auch ganz schön aufs Land hoch. So beim Hopfen ist hier einfach das größte Problem der Wind.
Ja, okay.
Also die eine Windschneise, die ich im Feld habe, so, da merke ich doch, dass da ein Ernteausfall ist. Aber so weniger Wind wäre schon etwas schöner, aber irgendwie gehört er auch dazu. Ich mag den.
Wir sind ja nun mal hier im Norden. Das können wir nun mal nicht ändern. Ne? Das
genau.
Wetter ist Wetter. Was mag denn keinen Wind? Welches Gemüse?
Was kannst du natürlich machen? Jede Pflanze, die durch Wind umknicken kann, die ist natürlich immer sehr gefährdet. Letztes Jahr meine Kürbisse, die versuche ich immer so an so einem Kokosseil hochzuranken. Die sind natürlich bei einem Sturmtag alle komplett zerflattert und weg.
Ja.
Zucchini ist auch mit ihren großen Blättern.
Mhm.
Rhabarber, so, das ist alles sehr windanfällig. Und natürlich die ganzen Sommerblumen, die wir so anbauen, um dann Sträuße draus zu machen. Wenn die zu viel Wind kriegen, so, dann haben wir da eben nichts mehr, was so richtig schön ist.
Mhm. Also macht ihr nicht nur Gemüse, sondern auch Sommerblumen?
Da sind wir letztes Jahr mit angefangen. Wir haben eine junge Frau hier, die ganz gerne Blumensträuße bindet. Und das macht sie immer ganz schön. Und dann macht sie 3, 4 fertig und wir verkaufen die direkt an der Straße. Und ich finde es einfach auch toll. Die sehen nicht aus wie vom Floristen, sondern so wie aus so einem Bauerngarten, so selbst gebunden. Und sie hat so tolle Ideen und bindet auch teilweise Schnittsellerie als Grün mit rein. Also die haben auch richtig so einen tollen Geruch dabei. Also ich finde es eigentlich ganz lustig. Und auf dem Weg zur Arbeit einfach mal so einen kleinen Blumenstrauß mit nach Hause nehmen und sich auf den Tisch stellen, ist einfach auch schön.
Das ist fürs Gemüt auch total gut,
ja.
Wenn man vielleicht auch keinen eigenen Garten oder Balkon hat,
genau,
wo man das machen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Gärtnern im Hochbeet. Ich habe kein Hochbeet, ich habe kein Gemüse, ich kenne mich damit null aus. Kräuter ein bisschen, aber Gemüse überhaupt nicht. Wenn ich damit jetzt anfangen möchte, worauf muss ich denn achten?
Also man muss ja irgendwo Platz haben für ein Hochbeet.
Ja.
Es fängt an, auf dem Balkon ist es natürlich statisch etwas schwer. Ich weiß nicht, ob das Hochbeet vom Gewicht darauf passt. Sonst ist es immer ganz schön, wenn es nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne steht. Wir haben bei uns hier auch ganz wenig Schatten und verbrauchen unheimlich Wasser, weil das Beet sich ja rundherum mit dem Holz auch erwärmt. Deswegen muss ich da übermäßig viel gießen. Und das ist nicht nur der Wasserverbrauch, aber ich schwemme natürlich auch alles an Nährstoffe daraus. Also so ein Platz, der vielleicht mal so ein bisschen über Tag im Schatten liegt, ist ganz gut. Und sonst muss man einfach gucken, da wo Platz ist, kann man Hochbeete aufstellen. Das ist ja das, was wir eigentlich auch im Grunde genommen zeigen wollen. Dass wir auf einem alten Parkplatz von der Kellogg's Fabrik Gemüse anbauen können und das auch wirklich ernten. Es ist nicht so, dass es irgendwie gewinnbringend ist, aber wir wollen eigentlich zeigen, man kann ganz viel machen. Für jeden, der sein Auto verkauft hat, den Parkplatz über hat, da wäre zum Beispiel Platz für 5, 6 Hochbeete, die man gut machen kann und die man auch so bearbeiten kann, dass man wirklich fast das ganze Jahr durch dort was ernten kann.
Das Ganze auch im Winter?
Auch im Winter. Also ich habe jetzt gerade den letzten Feldsalat geerntet. Das fing so im Dezember an. Denn die Asiasalate, Hirschau und Wegerich, da ist ganz viel, was im Winter eigentlich wächst. Wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du überall noch Zwiebeln. Die sind im September gesteckt. Und sind die jetzt im Mai soweit reif. Und wenn ich dann die Zwiebeln ernte, kann da zum Beispiel wieder eine Zucchini rein, Paprika, auch eine Freilandtomate. Also das ist eigentlich mein Ziel. Das versuche ich eigentlich jetzt gerade so etwas zu strukturieren, dass ich eigentlich so diese 4-Felder-Wirtschaft im Hochbeet mache und versuche, die Hochbeete das ganze Jahr zu begrünen, um auch so gut wie das ganze Jahr auch was zu ernten.
Vierfelderwirtschaft heißt tatsächlich, das eine Gemüse ist fertig, dann kommt das andere nach.
Genau. So, dass ich immer einen Wechsel drin habe, das ist auch so mit den Schädlingen. Deswegen baut man im Hochbeet nicht immer nur jedes Jahr Kohlrabi an, sondern versucht dann immer zu wechseln. Und wenn man dann vielleicht 3, 4 oder 5 Hochbeete hat, dann kann man immer im Wechsel anbauen. Und über den Winter ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, einfach mit dem Gründünger zu arbeiten, den man im Frühjahr dann wieder eingräbt. Und so hat man dann auch wieder die Stickstoffversorgung durch die Pflanzen.
Gründünger ist eine Pflanze, ne?
Gründünger ist eine Pflanze, ja. Zum Beispiel Wicken oder auch Senf, das nimmt man als Gründünger. Das sind Leguminosen, die auch noch Luftstickstoff sammeln, in der Erde anreichern und durch die eigentliche Substanz der Pflanze kommt auch Humus in den Boden.
Ah ja, der ja sonst nicht vorhanden ist, weil ist ja ein geschlossener Kreislauf, ist ja keine Gartenerde.
Genau, das ist das Problem bei so einem Hochbeet. So, ich muss sehr darauf achten, dass Humus reinkommt und es ist auch schwer für die Bodenlebewesen. Also ich habe fast keine Würmer im Boden drin. Da wir irgendwann unsere gesiebten Mutterboden gekauft haben, damit aufgefüllt haben, aber da ist eben auch nicht so richtig Leben drin. Ich versuche jetzt immer noch mal in so einer Würmerbox Würmer zu züchten und die in den Beeten zu verteilen, sodass ich da mehr Leben habe. Das sind immer so die kleinen Sachen, die damit schwer sind, weil so ein Hochbeet immer so ein Provisorium ist. Im Boden pflanzen ist immer schöner.
Ja, das ist klar. Da findet sich das von alleine an irgendwann.
Genau.
Das passiert. Genau, Erde ist sowas. Was nimmt man denn für Erde?
Also wir haben ganz, ganz normale Erde, die wir im Handel kaufen, also nicht in Säcken. Bei uns kommt das natürlich per LKW.
Ja.
Aber ganz normaler gesiebter Mutterboden, was natürlich schön ist, wenn man so einen 30-prozentigen Anteil an Humus drin hat. Da kann man dann sonst auch ganz normale Gartenerde nehmen, die vielleicht der Nachbar über hat und kauft sich dann nochmal im Baumarkt irgendwelche Blumenerde oder einfach so das günstigste Produkt. Das ist meistens so Komposterde. Und gräbt die da ordentlich mit ein.
Aber man schichtet auch ein Hochbeet, richtig?
Ja, das ist ein Frühbeet. Das ist so nicht vergleichbar mit den Hochbeeten, die wir haben.
Okay.
Also so ein Frühbeet ist ja so, dass man Zweige mit drin hat, Laub, ein bisschen Mist, das wärmt von unten und zersetzt sich natürlich, da ist Stickstoff drin. Nachteil ist, dass es immer absackt, weil unten verrottet was. Und wenn man denn gerne Rosmarin oder Salbei irgendwas drin hat, was so über die Jahre eigentlich drin stehen bleibt, so sackt das natürlich immer nach unten ab. Und deswegen haben wir ja eigentlich im Grunde genommen nur reinen Boden drin. Wir haben unten keine Lage drin mit Zweigen, Laub oder irgendetwas. Und wir reichern den Boden von oben an. Okay. Also ich habe extra Kästen hier, wo ich den Grünabfall sammle und kompostiere. Und das einmal im Jahr umschichte. So nach 3 Jahren ist der Kompost fertig und kommt dann wieder in meine Beete rein. Das ist natürlich schwer, wenn man nur so einen kleinen Garten hat.
Genau, da geht
dann
das nicht.
Dann funktioniert das nicht. Da muss man dann irgendwann mal Kompost dazu kaufen.
Ich sehe, dass die Hochbeete stehen auf Paletten. Und also ich meine, wir haben hier ganz normalen gepflasterten Boden, dann sind Steine und dann Paletten und dann kommt das Hochbeet. Warum?
Diese Hochbeete, die kommen eigentlich aus der Industrie. Da werden so verschiedene Sachen drin gelagert, so meistens aus Metallbau, wenn irgendwelche Winkel oder sowas. Dafür sind diese Boxen mal gebaut worden.
Ah ja, das heißt, der Boden ist zu. Also es ist auch ein
Holzboden. Der Boden ist unten zu, genau.
Es gibt ja, die anderen sind ja offen.
Unten. Genau, die sind auch unten offen. Wir haben aber keinen Boden hier und der Boden ist auch nicht so gut, dass wir da irgendwie was dran anbauen könnten. Das ist ja alles angeschüttet worden.
Ja.
Und hier haben wir nur Bauschotter und Sand drunter. Und durch die ganze Industrie, die auch noch damals im Krieg hier war, ist das auch alles immer so sehr bedenklich. Also wenn wir hier Boden austauschen, müssen wir den immer sehr untersuchen lassen. Und diese Paletten sind da drunter, weil das eben so in der Lagerlogistik so Boxen sind, die da hin und her gefahren worden sind. Und irgendwann kam dann mal auf die Idee, da kann man auch schöne Hochbeete draus machen. Deswegen die Paletten, das ist auch direkt ein Palettenmaß. Und die Steine drunter ist einfach so, dass die Palette nicht anfängt zu gammeln. So,
genau,
dass man noch etwas Luft drunter zieht. Und ich habe dann immer noch mal so 10 cm, die das Beet höher ist. Das ist auch angenehmer zum Arbeiten.
Rückenschonender,
genau.
Ist ja auch wichtig, auf jeden Fall. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe auf unserer Terrasse, die ist komplett nicht überdacht und alle Töpfe, die ich habe, die haben natürlich ein Abflussloch, da haben eine Drainage, damit es nicht das Wasser sich da staut. Wie funktioniert das in Hochbeeten, wenn die unten zu sind?
Nee, das ist hier ganz genauso. Das ist keine Folie, das ist ein Vlies, was da drin ist. Also das ist wasserdurchlässig.
Okay.
Also das könnte auch unten rauslaufen.
Okay. Nicht, dass sich das irgendwie, weil ich meine...
Nein, es darf sich drin nicht stauen, weil sonst hätte ich ja so ein Sumpfbeet. Das muss also ablaufen.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Folien im Handel, die man dafür nehmen kann. Mhm. Wir haben so eine ganz einfache aus dem Gartenbau- und Großhandel, die wir da reinmachen. Da ist der Boden auch mit ausgekleidet. Und da kann das Wasser dann durch.
Ja, damit es auch nicht irgendwo da drin irgendwie anfängt zu gammeln oder irgendwas.
Genau. Wenn da Wasser drin stehen würde, wäre es ja so, der Boden, da wäre kein Sauerstoff mehr drin.
Ja.
Und dann fängt es eben an zu gammeln und auch zu stinken. Also es muss irgendwo immer noch Luft im Boden sein,
ja,
damit der aktiv bleibt.
Auch für die Wurzeln der Pflanzen, die brauchen ja auch Sauerstoff.
Genau, da muss immer was dran sein.
Wie viel Arbeit macht denn so ein Hochbeet?
Ja, gar keine.
Also gar
man
keine.
Kann das einfach kaufen und hinstellen. Und ja, man muss regelmäßig dahin, aber wenn man, es ist kein großer Aufwand. Mhm. Wenn man davon ausgeht, im Sommer, man muss viel gießen, dann ist das jeder zweite Tag.
Mhm, weil
wenn
so
man
groß
nur ein
ist, ne?
Hochbeet hat, ist ja das mal eine Gießkanne voll machen und ausleeren.
Mhm.
Und Unkraut pflücken, alle zwei Wochen mal ein so ein Beet hat man in 5 Minuten durchgepflückt.
Ja.
Also das ist alles so nicht schwer.
Mhm.
Man kann die Pflanzen vorziehen, selber ausziehen oder ihr kommt einfach vorbei bei mir, da könnt ihr alles kaufen, was da drin ist.
Mhm.
Das ist auch kein großer Aufwand.
Ja, wenn die Jungpflanzen schon mal fertig sind. Ich
habe
auch null Ahnung und Erfahrung mit Aussehen. Vielleicht fängt man damit erstmal an, indem man eine fertige Pflanze kauft und dann guckt.
Genau, das ist einfacher. Da macht man auch nicht so viel Saat da rein, weil ich sehe das immer so bei den Möhren. Dann wird da so viel reingemacht, dass die Möhren gar nicht mehr richtig wachsen können und die Radieschen viel zu dicht sind. So, und wenn man den Salat machen möchte, ist es natürlich einfach, eine fertige Pflanze zu kaufen. Da wird ein schöner Salatkopf draus und man weiß auch dann, was da ist.
Was,
weil wenn es noch ganz klein ist, ist es immer schwer zu unterscheiden, was ist denn die Pflanze, die ich ausgesät habe und was ist das Unkraut.
Genau, und dann zupft man und dann war es die Möhre.
Genau. Und es ist natürlich schade, wenn das dann nicht mehr wächst und das ist ja auch enttäuschend. Deswegen, wenn man nur ein paar Hochbeete hat, dann kann man sich wunderbar Jungpflanzen dazu kaufen.
Man braucht ja auch Platz zum Anziehen. Also ich habe es im Wohnzimmer versucht, hat nicht funktioniert, weil zu warm, zu viel Sonne, nicht die richtigen Verhältnisse. Wir haben halt kein Gartenhaus oder irgendwie, wo man das machen kann. Man braucht ja schon ein bisschen Licht und Nordseite, Fensterbank hat auch nicht gereicht.
Nee, sowas habe ich ja auch nicht. Wir haben da so ein Provisorium, wo wir auch unsere Tomaten mit anziehen. Die werden ja Mitte Februar schon ausgesät, damit sie jetzt groß sind und ins Gewächshaus können. Und wir machen das bei uns in den WC-Containern.
Okay.
Da habe ich eine Heizung installiert mit einem Thermostat. Wir haben eine LED-Beleuchtung, sodass die Tomaten da erstmal so die erste Zeit wachsen können, weil sie eben auch kontinuierlich so 26 Grad brauchen.
Mhm.
Und da habe ich sie dann so die ersten 3-4 Wochen drin. Und dann werden sie von da aus rausgeholt, umgetopft und kommen dann mit so einer Fußbodenheizung ins Gewächshaus.
Ah ja, okay.
Das ist natürlich hier, wenn man so 2000 Tomaten anbaut, immer ganz gut. Zu Hause ist das natürlich etwas schwer.
Ja.
Aber es macht ja auch Spaß, wenn man selber aussieht und zieht die nach. Man sieht auf der Fensterbank, wie es wächst. Ist natürlich auch mal ganz schön.
Also ich konnte den Spaß noch nicht...
Dass es nicht klappt.
Ich konnte den Spaß noch nicht so nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht probiere ich es mal.
Ja, auf jeden Fall. Tomatensaat ist ja auch nicht so teuer, nach beim 5-6 Saatkörner. Und man kann ja auch eine Eierpappe nehmen, dort ein bisschen Anzuchterde reinmachen, die einzelnen Saatkörner da rein. Da ist es nur wichtig, immer feucht zu halten.
Mhm.
Oder diese kleinen Mini-Gewächshäuser, die es gibt.
Ja, die schon Deckel.
Die Töpfen, so, die da drin sind, so, die sind eigentlich auch ganz schön.
Mhm.
Und ich finde, das macht ja auch Spaß, wo man die Pflanze so zieht und hoffen kann und... Dann hat man im Sommer so seine eigenen Tomaten und weiß, man hat alles so selber ausgesät.
Natürlich ökologisch wertvoll, Bio-Tomate, schmeckt besser.
Ja, das macht einfach Spaß. Ich mag auch jetzt im Augenblick überhaupt gar keine Tomaten kaufen, weil die irgendwo schmecken die alle überhaupt nicht. Ich freue mich drauf, wenn es hier jetzt losgeht und so auf den ersten Tomatensalat. Und habe da auch wieder ein paar neue Sorten ausgesät, die ich noch gar nicht kenne. Bin ich sehr gespannt, wie sie wachsen und wie sie dann auch schmecken.
Das ist das Spannende daran, ne?
Das ist das Spannende. Man fängt dann an zu lesen und möchte über eine Sorte was lesen. Man findet die nächste und überlegt sich, wie man was machen kann. Ich finde es auch mal schön, wenn wir so verschiedene Tomaten anbieten können. Also nicht nur die normalen roten, sondern große und kleine und gelbe. Und wir haben noch ein paar so richtig dunkelviolette, so fast schwarze Tomaten. Das hat schon was. Das macht einfach Spaß.
Das findet man ja auch nicht überall. Das ist so.
Genau. Genau, und weil wir eben nicht so konkurrenzfähig sind mit allen möglichen Betrieben, die es effektiver anbauen, versuche ich einfach mal was anderes anzubieten.
Mhm. Was macht ihr denn gegen sogenannte Schädlinge, also Tierchen, die eure Pflanzen aufessen?
Ach ja, verzweifeln.
Ja, schon, oder?
Also wir bauen auch Kartoffeln an und wenn es da bei den Kartoffeln zum Beispiel losgeht mit dem Kartoffelkäfer, dann gehen wir alle hin und sammeln das ab. Mhm. Aber wir sind biozertifiziert und ich möchte da auch kein Spritzmittel einsetzen. Eine andere Chance habe ich da nicht. Aber bei Blattläusen ist es dann so, dass ich versuche, mit einer Brennnesseljauche da was gegen zu machen. Bei den Gurken ist ja immer so, dass die Geschichte mit den ganzen Pilzen, die sie immer an den großen Blättern haben, das kann man aber ganz effektiv mit Milch und Wasser. Also man hat auf 10 Liter Wasser 1 Liter Milch, verdünnt das und damit werden die Blätter bespritzt. So, das hilft sehr gut gegen echten und falschen Mehltau. Schnecken ist immer ein Problem.
Nacktschnecken, ja, das Problem habe ich auch.
Genau, aber da können wir nichts anderes machen, wir sammeln die einfach ab.
Morgens frühzeitig.
Genau.
Oder abends?
Wenn, abends, ich bin so ein Morgenmensch. Ich gehe morgens längs und es ist meistens so im Hochbeet, dass so zwischen Folie und Holz, da sitzen irgendwo die Schnecken drin und dann kann man auch tagsüber längs gehen und sucht die einfach raus. Und im Gewächshaus, irgendwo unterm Topf, steckt sie immer. Das heißt, also wir müssen dann wirklich da unsere ganzen Töpfe, die wir haben, einmal anheben und drunter gucken und die Schnecke suchen, aber so machen wir das. Etwas komplizierter ist es, wir haben jetzt im Augenblick Engerlinge bei uns im Boden, in den Beeten, die fressen von unten die Wurzeln an.
Das kriegt man nicht so schnell mit.
Nee, ich habe auch erst gar nicht so richtig gewusst, was passiert. Ich habe auf den Pilz getippt, weil mein Salat letztes Jahr eingegangen ist, aber ich habe dann irgendwann die Engerlinge gefunden und wir haben jetzt wirklich alle Beete mit einer kleinen Schaufel umgegraben und über die ganzen Engerlinge rausgesucht.
Okay.
Aber das gehört irgendwie auch dazu, das ist...
Siedelt sich nun mal anders, was man da macht.
Ja,
das
genau.
Das ist Natur.
Und ich glaube, die Fischer in der Weser, so, die kennen wahrscheinlich auch schon die Gemüsewerft, weil alles, was wir hier so absammeln, das wandert dann immer direkt in die Weser. Die stehen wahrscheinlich auch schon unten Schlange. So, wann geht's weiter?
Aber es ist ja humaner als Nacktschnecken durchschneiden oder irgendwo, was weiß ich, Salz drüber streuen und so. Das ist ja.
Ja, das finde ich alles eklig. So, in der Weser ist das schon eine gute Lösung. Ich weiß, sie ist dann weg und muss nicht zugucken, was mit ihr passiert.
Ja, das und der Fisch freut sich am Ende des Tages wahrscheinlich. Was ist denn grundsätzlich, naja, die Frage erübrigt sich wahrscheinlich, besser Hochbeet oder Topf?
Wenn es ein großer Topf ist, ist das völlig okay.
Okay, groß heißt? Durchmesser? Ja,
also
ungefähr?
Ist natürlich beim Hochbeet so, dass ich mehr Volumen habe, auch zum Wasserspeichern.
Ja.
Und auch mehr für Bodenlebewesen, mehr Platz habe. Aber die Tomaten zum Beispiel, da haben wir so diese Stapelkisten, wo wir die drin einbauen, weil bei uns im Gewächshaus ist auch ein asphaltierter Boden drin. Das könnte man ja so als Topf sehen, das ist völlig okay.
Also es gibt ja Pflanzen, die müssen Tiefentopf haben, damit sie schön wurzeln können und wahrscheinlich welche, die eben nicht so viel Tiefe brauchen.
Oder? Ja, es spielt sich bei den Pflanzen hauptsächlich in den ersten 20 cm ab.
Okay.
Das ist wie bei unseren Bäumen, also mehr als 60 cm so ist der Boden gar nicht wichtig. Das ist auch so der normale Aufbau, so 60 bis 80 cm haben wir noch einen humusreichen Boden und danach kommt schon so der Untergrund, wo nichts mehr drin ist. Und bei Salat, und da weiß man ja auch, wenn man den mal irgendwo rausgerissen hat, so da sind 10, 12 Zentimeter, so da sind noch die Wurzeln. Mehr braucht man da nicht. Und das kann man auch so Salat auf kleinsten Raum anbauen. So. Ich habe bei mir zu Hause auch so einen Balkonkasten, da sehe ich einfach Schnittsalat aus. Und dann kann man so einmal die Woche die Hälfte vom Balkonkasten einfach mal abschneiden, Salat essen. Der wächst dann auch nach. Die Woche drauf kommt dann die andere Hälfte davon. So hat man eigentlich im Grunde genommen im Sommer immer so ein bisschen frischen Salat da. Das wäre dann so Gärtnern auf kleinsten Raum.
Genau, es gibt ja auch so ganz schmale Hochbeete mittlerweile, die wirklich sehr, sehr schmal sind, aber eben auch nicht so tief.
Aber umso schmaler sie werden, ist einfach so, es wird dann sehr intensiv mit den Wässern. Wenn man dann wirklich nur eine Ecke hat, wo den ganzen Tag die Sonne scheint, so, da wird es im Sommer so bei über 30 Grad wirklich schon eng für die Pflanzen.
Ja.
Also da muss man dann gucken, dass man vielleicht zweimal am Tag wässern muss, weil einfach so wenig Wasser gespeichert wird.
Morgens und abends dann.
Ja.
Das ist ja auch die Problematik bei Töpfen. Je kleiner die sind, desto öfter muss man.
Je kleiner die sind, umso öfter muss man gießen. Das ist eben das Problem.
Ja. Gibt es denn eine Pflanze, die überhaupt gar nicht gut im Hochbeet funktioniert? Oder ist das einfach, es funktioniert?
Es ist für jede Pflanze irgendwie ein Provisorium.
Ja.
So, und was gar nicht so richtig funktioniert, sind natürlich Pflanzen, die auch einfach zu groß werden. Was auch sehr schwer ist, ist einfach mit Kartoffeln, weil ich keinen Platz habe, die Kartoffeln anzuhäufeln. Und da versuche ich das immer so eigentlich umgedreht zu machen. Also ich häufe die nicht gleich an, sondern ich mache in der Mitte erstmal so eine Rinne, wo meine Kartoffeln drin sind. Mhm. Und versuche dann von der Seite immer den Boden hochzuschieben. Aber weil es einfach so klein ist, kann ich nicht richtig anhäufeln.
Warum muss man die anhäufeln? Ich kenne mich mit Kartoffeln überhaupt nicht aus.
Die Kartoffel wächst raus und an dem Spross, da bilden sich ja neue Wurzeln, wo auch diese Wurzelknolle, die Kartoffel, dran wächst.
Ah, okay.
Umso weiter ich das nach oben ziehe mit dem Anhäufeln, umso mehr Kartoffeln kann ich ernten.
Ah, okay. Aber es gibt doch auch so Tonnen, wo man die anbauen kann.
Genau. Da ist ja das Prinzip, dass man die Kartoffel unten reinmacht, sie wächst dann erst und dann füllt man regelmäßig in 10 cm Schritten wieder Boden an. Das ist so, wie es anhäufelt.
Ja, okay. Das ist also quasi Kartoffel in der Tonne besser als im Hochbeet.
Genau. Also ich könnte das beim Hochbeet auch machen. Ich schaufe es zur Hälfte raus und versuche es dann zu machen. Mhm. Aber das ist mir zu viel Arbeit für Kartoffeln. Das muss irgendwie alleine funktionieren.
Das muss aber alleine,
nicht mit so viel Aufwand.
Okay, also schön alles am besten pflegeleicht haben.
Genau. Und das ist natürlich das Schöne auch so mit der Pflege beim Hochbeet. Man hat immer so einen definierten Rahmen, wo man auch Unkraut zupft. Hm. Wenn man an so einem Garten oder im Feld ist, dann habe ich immer das Gefühl, das ist so unendlich, so bevor man da hinten erstmal angekommen ist, um alles sauber zu machen, habe ich dann immer hier so ein einzelnes Hochbeet und denke mir mal, gut, das Hochbeet mache ich jetzt und das daneben und dann mache ich eine kleine Pause und dann geht's weiter. Ich finde, das ist irgendwie schöner, dass es so in kleinen Quadraten abgeteilt ist, dann ist die Arbeit nicht ganz so schlimm. Dann kann man sich so von einem Beet zum nächsten immer so durchhangeln.
Vorarbeiten.
Ja.
Und wenn es heute nicht passt, dann macht man morgen weiter.
Genau.
Das ist ein bisschen absehbarer.
Oder wenn es heute einfach ganz dringend ist, dann muss man eben da und da anfangen.
Hm. Und hast du den ultimativen Anfänger-Hochbeet-Pflanzentipp, was immer, immer gut funktioniert?
Also wenn man da ganz sicher gehen will, sind das die Asiasalate. Mhm. Zum zeitigen Frühjahr, jetzt im Augenblick auch Spinat. Der funktioniert eigentlich auch, wo man nicht viel machen muss. Radieschen ist etwas komplizierter, wenn man da zu viel Nährstoffe im Boden hat, dann kriegt man nur eine Blüte, keine Knolle.
Okay.
Davon würde ich so ein bisschen abraten und sonst einfach mit fertigen Pflanzen anfangen.
Ja.
Das ist am einfachsten. Auch so den Kohlrabi, den ist der schon einzeln in so einem kleinen Topf. Den kann man da reinmachen und
gucken, wie er weiter wächst.
Genau.
Und Kräuter gehen wahrscheinlich auch immer ganz gut.
Kräuter gehen immer gut. Also das ist auch schön, wenn man nur einen so einen Hochbeet irgendwo in der Nähe hat, ich finde, da ist Kräuter so die beste Alternative, weil da hat man immer zum Kochen frische Kräuter da. Mm. Und man hat auch das ganze Jahr so ein bisschen was Grünes drin.
Ja, wenn man Rosmarin hat und dann vielleicht ein bisschen
genau.
Schnittlauch dabei und keine Ahnung. Oder mögen die sich nicht? Gibt es auch
doch,
so Pflanzen,
wir bauen die sich nicht auch mögen? Es gibt Pflanzen, die sich nicht mögen, aber ich nehme da gar nicht so viel Rücksicht drauf. Mm-hmm. Wenn ich wenig Platz habe und nur zwei Hochbeete machen kann, so, dann müssen die irgendwie miteinander klarkommen. Mhm. Das sind natürlich auch so Kombinationen gegen Schädlinge, die man machen kann. Da nehme ich auch wenig Rücksicht drauf, weil ich muss natürlich auch gucken, dass ich so einen Wechsel drin habe. Mhm. Und ich mag das auch nicht gerne, wenn so unterschiedliche Pflanzen im Hochbeet sind. Also bei mir ist immer nur eine Pflanzensorte im einen Hochbeet. Ich mische es nicht. Mhm. Ich mache hier so kleine Küchenkisten und so weiter fertig. Da ist dann Rosmarin, Thymian, Salbei und sowas alles nebeneinander. Das funktioniert. Mhm. Schnittlauch ist immer so das Problem, dass er im zweiten Jahr dann immer gleich in Blüte geht. Da hat man dann nicht mehr so eine schöne Ernte. Mhm. Aber das funktioniert auch, wenn man den drin lässt.
Mhm. Also pflanzen Sie jetzt nicht, ich glaube, Tagetes kann man zum Beispiel dazwischen pflanzen.
Tagetes kann man dazwischen pflanzen. Ja, die mag ich ja so überhaupt nicht. Deswegen pflanze ich die nicht. Ich mag die einfach nicht. Das ist
die Schnecken mögen die, glaube ich, auch nicht, oder? Waren es Schnecken?
Schnecken.
Oder irgendwelche anderen Tiere?
Wühlmäuse. Gegen Wühlmäuse waren sie.
Ja, okay, auch, gut. Ja. Die habt ihr hier natürlich nicht, ne?
Die haben wir nicht. Nein, und wenn man das Brot einfach direkt auf das Hochbeet direkt auf den Boden stellt, dann macht man da so Mäusegitter mit rein. Dann geht's auch, weil das ist sonst sehr ärgerlich.
Ja, ich habe Wühlmäuse im Gartenboden.
Ja.
Der ultimative Tipp gegen Wühlmäuse ist,
aber immer schön locker am Boden.
Lockerer Boden, ja, aber den habe ich auch durch die Regenwürmer und Ameisen. Also das geht, aber die Wühlmaus frisst meine Rose weg und das möchte ich nicht so gerne.
Ja, das ist mal doof. Das habe ich hier auch. Wir haben im Winter immer einen Hasen, der hat zum Beispiel meinen ganzen Hirschhornwegerich, den ich angebaut habe, komplett weggefressen.
Hier ist ein Hase?
Wo kommt ja, ich finde das sehr faszinierend.
Man bei dieser riesen Baustelle und so?
Ja, hier ist wirklich überhaupt nichts Grünes, aber wir haben teilweise auch bis zu 3 Hasen hier gehabt.
Aha.
Die morgens dann gleichzeitig mich angeguckt haben. Und die haben wirklich den Hirschhornwegerich komplett aufgefressen. Und die haben einen so einen Hochbeeten nach dem anderen dann immer leer gefressen.
Na gut, sie finden sonst hier auch nichts.
Nein, und ich habe mir irgendwie gedacht, es ist ja eigentlich auch ganz schön, dass so ein Feldhase hier mitten in der Stadt lebt. Ich habe letzte Woche war es genau, einen Überfahrenen in einer Martini-Straße gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, so, das ist unwahrscheinlich, wo sie doch noch ihre Lücke gefunden haben, wo sie sein können. So, wir haben auch Enten gehabt, die bei uns im Hochbeet gebrütet haben. Wir haben dieses Jahr hier auf dem Dach Möwen, die brüten.
Na gut, die hört man ja auch fleißig, aber...
Genau, die Elster ist da drüben im Baum und hat ihren Kobel da aufgestellt. Die ist auch sehr anstrengend, wenn ich so größere Sachen wie Erbsen oder Bohnen aussehe und in den Boden stecke. Dann kann ich sicher sein, dass sie abends kontrolliert, was ich da reingesteckt habe und die Hälfte weg ist.
Okay, pickt aber sie raus.
Die pickt sie raus, ja. Aber irgendwie gehört es auch dazu. Das ist ja immer noch so ein Stück Natur in der Stadt. Ich finde es eigentlich auch ganz schön.
Ich wollte gerade sagen, hier mitten im Beton trotzdem noch ein paar Tierchen zu haben, dann nimmt man Ernteausfälle an.
Ja, und es ist auch mehr Grün eigentlich da, als man immer so mitkriegt. So, wir haben auch Bienenvölker hier. Ich habe vorher immer auf dem Land geimpft und habe mir immer gedacht, so, wo soll sich eine Biene hier in dieser Stadt überhaupt ernähren? Aber das ist gerade zum Sommer hin, so mit der Lindenblüte, schon sehr interessant. Das ist nur im Frühjahr. Im Frühjahr finden wir uns einfach so ein paar Ecken, wo die ersten Pollen gesammelt werden können, wo es schon ein bisschen Nektar gibt, weil wir relativ wenig Obstbäume hier haben. Wir haben keine Haselnuss, keine Weide. Aber es funktioniert trotzdem ganz gut.
Das System sucht sich seinen Weg, würde ich sagen.
Ja, und es ist so ein Stück Natur, was man auch in der Stadt hat. Das gefällt mir ganz, ganz gut, sonst ist mir das immer so ein bisschen zu karg alles.
Auf jeden Fall. Apropos Bienen, bietet Obst und Gemüse, also Obstbäume ja, aber Gemüsepflanzen auch was für Wildbienen und Hummeln und Honigbienen?
Na, wenn man es blühen lässt, dann schon.
Dann schon.
Also jetzt im Augenblick den Asiasalat, den ich angepflanzt habe im Herbst, oder ist jetzt gerade in Blüte. Der Rosmarin blüht gerade.
Ja, der blüht bei uns auch, genau.
Genau, und dann zum Herbst ist natürlich auch der ganze Gründünger, den ich habe, der geht auch immer in Blüte, auch die Verzelia, die ist natürlich ganz toll zum Pollen sammeln. Also ein bisschen was ist dabei. Und wir haben natürlich auch im Sommer die ganzen Blumen, die wir hier haben.
Genau, die Sommerblumen, die angebaut werden. Genau. Ja, prima. Vielen Dank, würde ich sagen, an dieser Stelle für deine Zeit und die interessanten Infos.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass für unsere Hörerinnen und Hörer auch was dabei war.
Ja, und sonst kann gerne jeder vorbeikommen, so sich ein paar Gartentipps abholen. Ab Mai haben wir auch unseren Biergarten wieder auf, dann wird es auch ein bisschen gemütlicher. Dann kann man ja auch noch einen Kaffee trinken, man kann sich ein bisschen unterhalten und gucken, wie ich das so im Hochbeet mache und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen.
Ja, prima, das war ein feines Angebot.
Okay.
Komme ich auch mal rum im Biergarten auf jeden Fall.
Ja, das wäre schön.
Das mache ich, vielen Dank.
Okay.
So wie Jan Ueckermann das Gärtnern im Hochbeet schildert, klingt es wirklich entspannter, als ich dachte. Und mit den Jungpflanzen könnte es sogar bei mir gelingen. Wer Interesse an den Jungpflanzen hat, kann auf der Homepage der Gesellschaft für integrative Beschäftigung eine Liste der Pflanzen einsehen, die es aktuell zu kaufen gibt. Dort finden Sie auch eine Wegbeschreibung und eine Info zu den Öffnungszeiten. Einen Link zu der Homepage finden Sie auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Haben Sie Fragen zum Thema Garten? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Meine Kontaktdaten finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder auch auf unserer Themenseite auf unserer Homepage. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch ganz gerne noch einen Pflanzentipp ans Herz legen, das Strauchbasilikum. Das Strauchbasilikum ist eine andere Art als das Basilikum, das Sie wahrscheinlich von Tomate Mozzarella kennen und was man im Supermarkt und im Gartencenter kaufen kann. Strauchbasilikum hat je nach Sorte etwas dunklere Blätter, manchmal sogar ein bisschen ins Lilafarbene gehend. Die sind auch etwas fester als das vom Genovesa-Basilikum. Was ich daran mag, ist, dass es sehr schnell wächst. Daher wächst es bei uns auch auf der Terrasse in einem Topf, damit es sich nicht ungehindert im Garten ausbreitet. Und es hat sehr, sehr viele Blüten. Ich kaufe das Basilikum meistens im Mai oder Juni, wenn die Temperaturen stabil genug sind und es definitiv keine Nachtfröste mehr gibt, denn das Strauchbasilikum ist nicht winterhart. Im Juli, August, September erfreue ich mich an den zahlreichen kleinen Blüten. Je nach Sorte sind sie weiß, lila oder auch durchaus ins Bläuliche gehend. Und daran tummeln sich sehr viele Honigbienen. Für Wildbienen ist das Strauchbasilikum eher nicht so geeignet. Sie kennen den Unterschied zwischen Honigbiene und Wildbiene nicht? Kein Problem. Genau das thematisiere ich in der nächsten Podcast-Folge. Da habe ich Silke Brünn vom Landesverband der Gartenfreunde im Floratrium besucht und sie gefragt, warum Wildbienen besonders geschützt werden müssen. Außerdem haben wir besprochen, wie ich diese Insekten in meinem Garten unterstützen kann. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie auch in 2 Wochen am Pfingstmontag wieder reinhören, wenn es Zeit für die Gartenhelden wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne frühlingshafte Zeit und viel Spaß beim Gärtnern.